Hallo, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna und ich freue mich riesig, heute dieses ganz besondere Interview mit dir teilen zu dürfen. Ich hatte Tina Scheidt im Podcast zu Gast und zwar arbeitet Tina als Psychoonkologin und als Atemtherapeutin. Sie kommt aus Hamburg und hat selber vor ein paar Jahren die Diagnose Krebs bekommen. Und in dieser Folge teilt Tina mit dir, wie Atemtherapie, wie Yoga und Achtsamkeit ihr geholfen haben und auf ihrem Weg quasi positiv unterstützt haben, dass sie wieder in ihre Kraft gekommen ist. Und es ist ein so berührendes, offenes, authentisches Interview geworden. Ich lieb's einfach. Es war so inspirierend und auch berührend und nahbar. Und ich hoffe, dass dir die Folge gut tut. Wir sprechen darüber, ja, wie überhaupt die Diagnose aufgenommen wurde von Tina, was es mit ihr gemacht hat, wie sie davon erfahren hat und was so die größten Herausforderungen waren, was aber auch die Chancen waren in dieser Situation und was ihr vor allem auf ihrer Heilungsreise am meisten geholfen hat und vielleicht auch, was Angehörigen helfen kann, was dir helfen kann, ganz egal, ob du eine Krebsdiagnose hast oder nicht, wie Atemtherapie, Yoga dir generell vielleicht auch präventiv helfen kann, um einfach vollkommen gesund zu sein. Und ich freue mich riesig, dass Tina mit diesem Thema losgeht. Ich teile hier in den Shownotes ganz viele wertvolle Links mit dir zu Workshops von Tina, aber auch zu dem Kurs in der Yoga Easy Academy. Ich teile auch einen Link mit dir, wo du 4 Wochen Yoga Easy kostenlos testen kannst, einen 10% Gutschein. Schau da auf jeden Fall rein. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Freude beim Reinhören.
Ich freue mich riesig, heute eine sehr inspirierende und sehr, sehr sympathische Frau im Podcast zu Gast zu haben. Liebe Tina, du bist Psychoonkologin und Atemtherapeutin, Yogalehrerin, hast deine eigene Praxis in Hamburg und hast selber eine, ja, ich würde sagen, schwere Zeit hinter dir, wo du aber ganz viel Kraft und Stärke auch draus geschöpft hast. Und zwar geht es heute um das Thema Krebs und Yoga. Und das ist ein sehr besonderes Thema. Wir hatten eben eingangs schon ein bisschen gesprochen. Du meintest, oft hat das so ein bisschen so eine Schwere, wo Menschen oder das damit verbinden. Und ich bin ganz gespannt auf deine Einblicke heute. Erstmal danke, dass du so offen dieses Thema, auch deine Geschichte teilst und mit diesem Thema rausgehst. Ich denke, es ist so, so wichtig, weil ich auch selber im Freundes- und Bekanntenkreis sehr viele Menschen aktuell auch kenne, die eine Krebsdiagnose bekommen haben. Und deswegen bin ich unglaublich dankbar. Und jetzt stell dich gerne nochmal vor, ja, was du machst, wo du herkommst und gib uns einen kleinen Einblick in dein Leben.
Gerne, gerne, gerne. Zuerst mal tausend Dank, dass ich hier sein darf bei deinem Podcast. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber und gebe das Ganze sofort auch an dich zurück, denn unser aller Verhalten, dein Verhalten als Podcasterin, mein Verhalten als Psychoonkologin, unser Verhalten als Mensch gegenüber Menschen in herausfordernden Zeiten. Und das muss keine onkologische Erkrankung sein. Es gibt tausende von herausfordernden Zeiten in unserem Leben. Und da sich nicht abzuwenden, sondern miteinander in Gemeinschaft offen zu reden und zuzuhören, das ist Gold wert. Ich sage immer ganz gerne, unser Verhalten, Podcasterin oder mein Verhalten, oder ich sage immer, wir alle Menschen, die mit Menschen zusammenleben, zusammenwirken und zusammenarbeiten, unser Verhalten im Blick auf herausfordernde Zeiten und auch insbesondere im Blick auf onkologische, also Krebserkrankungen, was wir heute tun, ist Gold wert, nicht nur für uns, wie wir hier zusammenleben in der Gesellschaft, sondern auch für alle, die nach uns kommen. Und daher Chapeau, Chapeau und Hallo an uns alle, wie wir hier zusammenkommen. Und nochmals danke für die Einladung, für dieses vermeintlich so schwere Thema, was aber unbedingt, unbedingt, unbedingt da draußen angesprochen und besprochen werden sollte. Denn du hattest es gesagt, wenn du nicht selbst betroffen bist, dann kennst du mindestens 1, 2, 3 Menschen, die eine Krebserkrankung haben, hatten oder in der Familie haben oder hatten. Es ist leider, leider, leider eine Erkrankung, die wir noch nicht, ich hoffe auf Forschung und Medizin, aber leider noch nicht so zu 100% vorsorgen oder verhindern können. Aber wenn es denn dummerweise dazu kommt, dass die Zellen sich so verändern, dass da so eine bescheuerte Tumorerkrankung entsteht, dann finde ich, ist es an der Zeit, wie mit jeder anderen herausfordernden Zeit, in der Gesellschaft darüber zu reden. Und das machen wir heute hier. Und dafür ein großes, großes Dankeschön an dich. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und ich würde wirklich gerne, wenn du magst, mit deiner persönlichen Geschichte beginnen. Ich finde es immer sehr inspirierend, auch weil bei dir ist es ja wirklich auch so, dass du aus diesem Schicksalsschlag deiner Krebserkrankung jetzt anderen Menschen hilfst. Und das finde ich immer so inspirierend. Also was waren deine Erfahrungen? Was ist deine Geschichte mit dem Thema Krebs?
Gerne, die erzähle ich oder teile ich auch gerne. Ist eine inzwischen echt lange Geschichte und das ist auch gut so, denn toi 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 auf Holz geklopft, der Beginn dieser Geschichte war vor 7 Jahren und bisher toi 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 auf Holz geklopft hat sich da nichts wieder gezeigt und das ist gut so. Das ist eine Geschichte, die gehört zu meinem Leben und ich sag heute nach 7 Jahren, ich würde sie nicht missen wollen. Aber es muss sich auch nicht wiederholen. Und ich erzähle einfach mal, wie es war. Ich war damals 35 im Jahr 2017, als ich Anfang des Jahres beim Duschen einen Knubbel auf der linken Seite, man sagt so im Fachjargon, linke Seite 5 Uhr, wenn man sich die Brust quasi anguckt auf 5 Uhr, habe ich beim Duschen eine Veränderung gespürt, die sich anfühlte wie, ich sag mal, wie so eine kleine Patronenhülse, wie so ein kleines Geschoss, was da einfach nicht hingehört irgendwie. Also ganz komisch, aber ich habe das wahrgenommen, dann wieder irgendwie nicht wahrgenommen und dann wieder wahrgenommen und dann wieder nicht wahrgenommen. Und wir wollen ja immer alle ach so bewusst und achtsam sein. Und da muss ich wirklich sagen, trotz immerhin schon 10 Jahre, wenn nicht ganz 6, 7 Jahre Yoga mit Mitte 30, ist das an mir so in Wellen immer, in Achtsamkeitswellen vorbeigeflossen. Ich habe das irgendwie gespürt, dann war es wieder weg, dann wieder gespürt, dann wieder weg. Dann habe ich wieder den Moment gehabt, wo ich wusste, okay, da ist etwas, was nicht hingehört und bin dann auch zu meiner Frauenärztin. Das hat sich aber schon vom ersten gefühlten Wahrnehmen bis hin zu dem bewussten, da ist was, das hat sich schon über 2, 3 Monate hingezogen. Und dann bin ich aber sehr schnell auch zu meiner Frauenärztin, hatte ohnehin einen Termin und meinte zu ihr, hey, könnten Sie mal gucken, was hier links auf 5 Uhr, den Ausdruck kannte ich zwar damals noch nicht, aber habe sie gefragt, ob sie mal gucken könnte, was das ist. Die hat einen Ultraschall gemacht, also eine Sonografie. Und da war ganz klar ein großer, dunkler, ziemlich runder, gut abgegrenzter Fleck zu sehen. Und wir haben damals noch gehofft, dass es sich um ein Fibroadenom handelt. Auch so ein Wort, was man vorher nicht kannte. Fibroadenom ist einfach eine gutartige Gewebeveränderung, die es immer mal wieder gibt, die dann auch immer mal wieder weggehen kann. Aber meiner Ärztin damals, und da bin ich ihr heute noch sehr, sehr dankbar, hat zu mir gesagt, hey Frau Scheidt, das sieht gut aus, aber das lassen wir gegenchecken. Ne? Dafür gibt es die Tools und Methoden in der Medizin. Wir machen da direkt mal eine Biopsie. Und nach einer Biopsie, einer Stanzbiopsie, hat man das Gewebe untersucht und hat leider gesehen und erkannt, dass es sich um ein sogenanntes invasives Karzinom handelt, also eine Krebserkrankung, die behandelt und angegangen werden muss. Und das war natürlich ein Riesenschock, mitten im Leben stehend, während irgendwie in meinem Umfeld über Familienplanung und Jobwechsel und berufliche Karriere gesprochen wurde, ging es bei mir auf einmal um so ein radikales Thema wie Hey, wie temporär kann denn dieses Leben überhaupt sein? Und wer guckt hier im Spiegel gerade wen an und wie lange noch? Also das waren schon sehr existenzielle Momente und Erfahrungen, die auch tatsächlich mit Angst behaftet waren. Aber mit Hilfe von diesen wunderbaren Menschen um mich herum, angefangen von meiner tollen Frauenärztin, die das erkannt und auch die nächsten Schritte mir ganz klar gesagt hat, die es jetzt zu tun gibt, mit deren Hilfe und mit der Hilfe von meiner Familie, Angehörigen, von Freunden, ging es dann sehr, sehr zügig in weitere Untersuchungen. Und da wurde herausgefunden, dass der Tumor schnell operiert werden kann. Der hatte damals zwar schon 2,7 Zentimeter, also recht groß, aber konnte noch operiert werden. Und so war ich tatsächlich damals innerhalb von einer Woche nach Diagnose bereits im Krankenhaus. Und das war so der zweite Schritt sozusagen, dass der Tumor entfernt wurde. Und dann lag ich da im Krankenhaus und habe gemerkt, wie wichtig tatsächlich, und da sind wir schon bei dem Thema Bewegung versus Stillstand. Ich hatte große Sorge im übertragenen Sinne damals, dass mein Leben jetzt stillsteht oder mit Stillstand auch zu so einem Ende hinzugeht. Also ich hatte wirklich Angst vor Stillstand. Und damals im Krankenhaus, mit Sicherheit konnte ich mich da die ersten 2 Tage in keinster Art und Weise und dann auch 2 Monate nur sehr, sehr eingeschränkt bewegen. Aber damals im Krankenhaus habe ich wirklich so für mich entdeckt und auch entschieden, weiter geht's Schritt für Schritt in die Bewegung, ins Leben zurück. Und zwar mit den Tools, Tricks, Methoden, die ich bisher schon kannte, jetzt aber halt irgendwie ein bisschen bewusster, achtsamer umgesetzt. Und ich sage immer, es sind jetzt 7 Jahre her und ich gehe immer, immer wieder zu allen Nachsorge-, Vorsorgeuntersuchungen. Also sehr, sehr engmaschig. Jedes Quartal gibt es da entweder eine Mammographie oder ein MRT oder auch dazwischen Sonografien. Ich bin in einer sehr engmaschigen Kontrolle und auch wenn das immer wieder beängstigend ist, genau hinzuschauen, denke ich mir jedes Mal, hey, selbst wenn da irgendwann, warum auch immer, sich wieder eine Zellveränderung zeigen sollte, die bösartig ist, dann sind da all die tollen Menschen um mich herum. Ich sage immer zu allen Ärzten und Ärztinnen, danke, dass ihr studiert habt. Das sind so viele tolle Menschen um mich herum, die das sehen und die nächsten Schritte wissen. Und ich versuche mich weiterhin in Achtsamkeit zu schulen, um vielleicht beim Duschen oder bei jeder kleinsten Veränderung am Körper, am Gemüt, an den Gedanken einfach Dinge gegenchecken zu lassen. Und das ist auch vielleicht letzter Satz dazu. In den 7 Jahren das Einzige, was ich wirklich immer wieder predige, egal was ihr da vielleicht auch gerade spürt, denkt, fühlt, was sich am Körper an Zellveränderungen zeigen könnte, lasst das mutig gegenchecken, denn Früherkennung rettet Leben. Und das ist immer so das Einzige, was ich wirklich predige. Es gibt eine ganz, ganz, ganz riesengroße Bandbreite an schulmedizinischer und auch komplementärer Medizin. Diese große Bandbreite gerne nutzen und vor allen Dingen diesen mutigen, mutigen, mutigen Schritt hin zum Check-up zu deiner Ärztin und zu deinem Arzt wagen, weil die wissen, was zu tun ist und deine tolle Gemeinschaft um dich herum, die hilft dann auch noch. Daher krasse Zeit, die Diagnose, der Diagnoseschock bis hin zu der Therapie, die danach folgte. Und vor allen Dingen dann dem permanenten Weitergehen, keinen Stillstand zulassen. Und das ist so ein bisschen auch mein Motto, mutig und selbstbestimmt, immer weiter, weiter, Schritt für Schritt.
Super schön. Was würdest du sagen, war die größte Herausforderung in der Zeit? War es das Mentale, also vom Kopf her, oder eher körperliche Herausforderung?
Es war definitiv die mentale Herausforderung zu spüren. Und in der Yoga-Philosophie gibt es da auch eine schöne Zeile dazu in der Bhagavad Gita zu spüren, dass dein Geist dein bester Freund sein kann und gleichzeitig im nächsten Moment dein schlimmster Feind sein kann. Also das ist so eine Szene aus der Bhagavad Gita, als Arjuna, dem geht es gerade nicht so gut, seinem Freund Krishna erzählt, was so alles los ist. Und da sagt Krishna zu ihm, sein guter Freund, hey Arjuna, die Gedanken, die du im Kopf hast, das sind nur die Gedanken, die können in dem einen Moment dein bester Freund sein und im nächsten Moment dein schlimmster Feind sein. Aber so eine gewisse Distanz hin zu diesen Gedanken und zu diesem Gedankenkarussell Und da haben wir natürlich viele Tools und Methoden, diese Distanz zu schaffen, aber diese Distanz wirklich immer und immer und immer wieder, auch heute noch, diese Distanz zu schaffen und aus dem Kopf heraus in den Körper hineinzuspüren, das war die größte Herausforderung. Und ich behaupte, ist auch heute noch die größte Herausforderung für mich. Raus aus dem Kopf, rein ins Spüren, rein in den Körper.
Sich nicht mit den Gedanken zu identifizieren, die man hat, und mehr in die Wahrnehmung zu kommen. Würdest du sagen, es war ein großes Thema, auch dieses Vertrauen in den eigenen Körper wieder zurückzuerlangen? Oder ist es bei dir oder auch aus den Erfahrungen, aus deinen Coachings her ein großes Thema?
Bei mir als damals Patientin war es definitiv ein großes Thema, weil ich war schon sehr schockiert. Ich war beleidigt und ich war auch beschämt. Das waren echt große, schwierige Emotionen. Ich habe mich richtig geschämt, wie denn mein Körper, ne, was ist denn mit mir falsch, dass mir mit Mitte 30 so eine Diagnose begegnet. Also das war wirklich ein sehr, alle weniger schönen Emotionen, die man denn so haben kann, gegenüber dem Körper sind da gleichzeitig hochgekommen. Wut, Scham, dieses Unverständnis dafür und auch wirklich dieses Gefühl, dass man sich fast noch abkapseln wollte vom Körper. Also das war definitiv ein Moment, der stattgefunden hat. Und bei mir damals, genauso wie tatsächlich heute auch bei vielen Klienten und Klientinnen, die bei mir in der Praxis sind, die erzählen, und das kann ich nachvollziehen, ne? Ich lebe gesund, ich rauche nicht, ich trinke kaum Alkohol, ich esse gesund, ich mache Sport, ich bin in Bewegung. Wie kann es denn sein, dass mir dennoch so eine bescheuerte Zellveränderung begegnet? Wieso lässt mich mein Körper denn so sehr im Stich? Und auch da versuche ich tatsächlich, in diese Verbindung wiederzugehen, aus dem Kopf. Und ich liebe unseren schlauen Kopf, also weiß nicht, ob mein Kopf immer der schlauste ist, aber ab und zu mag ich wirklich meine kognitiven Fähigkeiten, meine Ratio, weil sie mir irgendwie eine vermeintliche Art von Sicherheit gibt. Aber viel wichtiger ist es, diese Ratio wieder zu verbinden und in den Körper hineinzukommen, weil im Körper finden wir unsere Intention oder beziehungsweise Intuition. Und das finde ich so schön zu erkennen, dass nicht nur das Wissen im Kopf, sondern auch die Intuition im Körper in die nächsten Schritte hineintragen kann. Und dass es nicht nur der Verstand ist, dem wir immer vertrauen sollten, sondern gerade wenn der Verstand mal nicht funktioniert, in den Körper, in die Intuition hineinspüren. Und wenn der Körper mal gerade nicht funktioniert, vielleicht mehr in die Energie hineinzuspüren. Es gibt im Yoga gibt's die Philosophie der 5 Koshas. Und unsere Zuhörerinnen sehen das jetzt nicht, aber ich halte gerade so meine Hand hoch. 5 Koshas, wie meine 5 Finger der rechten Hand in diesem Fall. Und man sagt im Yoga, es gibt 5 Koshas, sogenannte Hüllen, die uns umgeben. Und das ist einmal die Körperhülle, dann gibt es die energetische Hülle, dann gibt es die mentale Hülle, dann gibt es die intuitive Hülle und die Weiß- oder die Glückshülle, sagt man mehr. Und diese 5 Hüllen sind immer mal wieder in unserer Welt, in der wir hier gemeinsam wirken und leben, die sind immer mal wieder vielleicht kurz angeschlagen, ob der Körper mal angeschlagen ist oder der Verstand nicht so funktioniert, wie wir es wollen, oder wir keinen Zugang zur Intuition haben. Und da finde ich es immer so schön, auch tatsächlich in der Arbeit mit meinen Klienten und Klientinnen zu sagen, hey, das ist zwar gerade sehr, sehr herausfordernd, weil der Körper dich vermeintlich im Stich gelassen hat, diese erste äußere Hülle, aber das bist nicht du. Du bestehst aus so viel mehr Hüllen und vor allen Dingen aus diesem wahren Wesenskern, der hinter diesen Hüllen steht. Unser Selbst, unsere wahre Natur. Und da finde ich es immer so schön, auch in diesen vielleicht etwas spirituelleren Aspekt hineinzuarbeiten und zu sagen, auch wenn der Körper gerade nicht so will, wie der Kopf es vielleicht will. Und auch wenn die Intuition gerade sich gar nicht so gut spüren lässt, lass uns mit Übungen, mit Körperübungen, mit Atemübungen, mit Gesprächstherapie. Lass uns einfach in Gemeinschaft und vor allen Dingen nicht alleine mal gucken, was uns ausmacht und vor allen Dingen, was uns ganz tief in uns drin ausmacht, unsere wahre Natur, unser wahres Selbst. Und das sind immer sehr stabilisierende Sitzungen und Gespräche, die ich dann mit meinen Klienten habe, wenn wir uns einfach darauf vertrauen, was es da alles für Hüllen gibt und dass wir uns nicht immer mit jeder Einzelnen identifizieren müssen.
Würdest du sagen, dass genau darin auch die Chance dann besteht, zu dieser, ja, um irgendwie sein Bewusstsein zu erweitern, um ganz andere Aspekte von sich selbst oder auch vom Leben kennenzulernen? Oder worin bestand für dich so die größte Chance?
Das ist eine große Chance und Möglichkeit. Ich denke aber auch immer, es gibt gar keine Alternative, weil es diese Diagnose oder halt wirklich so eine existenzielle Bedrohung, die uns irgendwie mit der, ja, mit der Vergänglichkeit unseres eigenen Daseins in dieser Welt hier irgendwie konfrontiert. Das ist natürlich so ein schöner Schock, nenne ich es mal, schöner Schock, so ein schöner Schock, der diese Chancen und Möglichkeiten eröffnet. Es geht gar nicht anders, als sich diese existenziellen Fragen zu stellen. Wer bin ich und was mache ich hier überhaupt? Und ja, so in der Yoga-Philosophie sagt man so, sein Dharma und seine Aufgabe auch zu finden und da versuche ich dann auch immer den Druck rauszunehmen. Es geht jetzt nicht darum, aus so einer herausfordernden Situation heraus sein Leben komplett umzuschmeißen und umzuwandeln und irgendwie alles neu, alles anders und so seine große, einzigartige Lebensaufgabe zu finden. Das ist großer Quatsch, aber ich finde es schön, dass halt so eine erschreckende Sache wie eine Krebsdiagnose und auch alle anderen erschreckenden Dinge. Ich meine, wem sage ich es? Wir sind alle Menschen, wir kennen die Themen. Gesundheit, wir kennen die Themen Herzschmerz, Familie, Beruf, all das, was so herausfordernd sein kann im Leben, all diese existenziellen Herausforderungen, die können uns alle und bringen uns auch alle zu dem Moment, dass wir diese Fragen stellen und dann aber halt ohne Druck zu gucken, was kommt als nächstes und ohne Druck sich so seine Lebensaufgabe zu finden. Und die kann sich verändern. Es gibt ja nicht diese eine große Lebensaufgabe erledigt und jetzt ist vorbei, sondern zu sagen, wo stehe ich gerade, wo kann ich mich wieder neu ausrichten und was ist mein nächster Schritt? Und das kann in 5 Jahren wieder ganz anders aussehen und in 10 Jahren auch wieder anders aussehen. Aber wie du eben schon meintest, diese Bewusstheit und diese Wahrnehmung auf sich selbst und auf diese wunderbaren, lebendigen Dinge im Alltag. Und da halt die Frage sich zu stellen, wo bin ich, wo will ich hin, dann auszuprobieren, ob es passt und wenn es nicht passt, wieder einen neuen Weg einzuschlagen. Also den Druck rauszunehmen aus dem Leben, aber es etwas bewusster zu leben, das finde ich, ist eine schöne Chance, die aus einer existenziellen Bedrohung entstehen kann.
Wie genau, du hast es jetzt ab und zu schon angesprochen, so Themen, die man dann im Yoga findet, ne? Sei es die Körperhöhlen oder ja, auch du hattest auch Atemarbeit einmal, glaube ich, genannt. Wie hat dir jetzt Yoga genau und auch Atem, ja, Atemübungen dabei geholfen, auf dem Weg wieder auch vollkommen gesund zu werden?
Wenn ich ganz ehrlich sagen darf, und unter uns gesprochen und alle dürfen auch zuhören, Yoga, wie wir es so verstehen, also Yoga Asana hat mir im ersten Moment, mir persönlich, wirklich nur mir persönlich, das ist im Moment immer noch meine Story nur, aber mir hat, und das ist so, es macht gar keinen Sinn, das so zu erzählen, aber es ist die Wahrheit, mir hat Yoga Asana im ersten Moment mal so gar nicht geholfen, weil, die Bewegung war doch schon sehr eingeschränkt, beispielsweise nach der OP. Heißt so, der erste Schock, die ersten Tage nach der OP, die ersten Wochen auch nach der Heilung der Wunden, die war gar nicht so sehr aus Yoga Asana oder die habe ich gar nicht so sehr mit Yoga Asana bestückt und auch wenig mit Yoga Meditation tatsächlich, sondern habe wirklich fast ausschließlich Atemübungen gemacht, weil, wie gesagt, Yoga Asana ging nicht, weil körperlich war ich noch nicht so in Bewegung. Meditation, da hatte ich sehr großen Respekt davor. Ich wollte gar nicht nach innen gucken, weil mich das so beängstigt hat. Ich war noch in diesem Gefühl des Abgespaltenseins von mir selbst, dass mir diese Meditation und diese Stille eher Angst gemacht hat. Ich wollte in Bewegung bleiben. Und was ist da besser, als einfach weiter ein- und auszuatmen? Jede Einatmung, jede Ausatmung als kontinuierliche Bewegung zu sehen, mitten im Leben zu sein, immer wieder ein und aus und ein und auszuatmen. Und da habe ich wirklich so meine ersten wichtigen Schritte wieder gefunden in dieser Breathwork oder Atemarbeit. Und ich sagte ja eben, ich war dann im Krankenhaus die ersten, ich musste auch nur 2 Tage bleiben nach der OP. Und ich hab's versucht zu meditieren, aber hab da echt gemerkt, dass ich fast in so eine Art Angst und Panik hineingekommen bin. Und dann habe ich einfach im Bett dort gesessen und habe meine Atemübungen gemacht. Und meine Lieblingsatemübung ist ja immer noch 4-7-8, dass man für 4 einatmet, für 7 hält und für 8 ausatmet. Und die habe ich immer gemacht und noch eine weitere von einem Mann, von dem ich die mal gelernt habe, Max Strohm, ist ein ganz inzwischen wegweisender Freund und Lehrer von mir auch geworden. Und da habe ich wirklich so gemerkt, wow, diese Atemübungen beschäftigen meinen Kopf, die beruhigen meine Gemütslage und auf eine gewisse Art und Weise, das habe ich dann später in meiner Breathwork-Lehrerausbildung, Lehrerinnenausbildung auch gelernt, die können den Körper beruhigen. Auch wenn ich nur darum sitze sozusagen in meinem Bett und Atemübungen mache, kann ich meinen Puls runterregulieren, meinen Herzschlag runterregulieren. All das habe ich dann im Nachgang erst gelernt und aber in dem akuten Moment vielleicht ganz intuitiv irgendwie gewusst. Und daher, also alle lachen immer und sagen so, hä, Tina, du machst jetzt hier eine psycho-onkologische Gesprächstherapie mit Yoga und Breathwork. Du kannst doch nicht sagen, dass Yoga dir nicht geholfen hat. Doch, 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 Yoga hilft, aber halt die gesamte Bandbreite des Yogas. Und da gehören halt wirklich einfach die Bewegung dazu, genau wie die Atemübung, genau wie die Yoga-Philosophie, genau wie die Meditation und das Miteinander. Yoga heißt ja letzten Endes verbinden, to yoke sozusagen, heißt verbinden. Und das alles ist Yoga. Und ja, das hat mir geholfen, aber Yoga-Asana erst weitaus später. Ich selbst sage auch immer, nach OPs, egal je nachdem, wo die OP war, im Bauchraum oder im Brustkorb oder wo auch immer, ich würde dem Körper immer, in meinen Yoga-Klassen sage ich das auch, 6, eher 8 Wochen Zeit geben, wirklich zu regenerieren. Und dann starten wir auch mit ganz sanftem Schulterkreisen, gehen langsam wieder in den Bewegungsradius hinein und ganz, ganz, ganz später, erst zum Schluss, geht es wieder in die Kraft. Also in meinen Yoga- und Krebsklassen werden kaum herabschauende Hunde und kaum Planken gehalten, eigentlich nie, sondern wir gucken, dass wir uns sanft wieder zuerst dem Bewegungsradius widmen und dann in die Kraft hineinkommen. Ja.
Was würdest du sagen, hat dir am meisten Mut und Kraft gegeben?
Familie, Freunde und Ines. Ines ist eine ehemalige Arbeitskollegin. Kollegin, Grüße an Ines an dieser Stelle. Ines, die damals auf ihre so wunderbar mutige Art erfahren hat, dass ich eine Krebserkrankung habe und im Krankenhaus bin. Ines ihrerseits hatte 4 Jahre vor mir auch eine Brustkrebserkrankung und war auch im Krankenhaus. Und die hat ihre, ich sage immer Koffer gepackt, ist übertrieben, aber die hat einen Strauß Blumen gekauft und hat mir gesunde Paranüsse mit eingepackt und ist nach vorheriger Anfrage, sie hat mir eine SMS geschrieben, hallo, hier ist Ines, ich weiß, wie es dir geht, darf ich dich im Krankenhaus besuchen? Und Ines kam vorbei und war für mich so, die hat mir einfach durch ihr Dasein Mut und Zuversicht gegeben. Für sie war Ines oder für mich war Ines damals die Frau, die mir gezeigt hat, dass das jetzt nicht zu Ende geht, sondern weitergeht. Und das fand ich war der größte Effekt nach diesem ersten großen Schock zu sehen. Da ist Ines, die weiß, wovon ich spreche, die redet ganz offen darüber und bringt mir dann auch noch Paranüsse mit, diese gesunden Paranüsse. Gesagt, eine Paranuss am Tag und dann ne, kriegen wir das schon irgendwie hin. Aber Ines mit ihrer mutigen Art zu sagen, hey, ich gehe dorthin, zeige mich und rede über meine Story. Und vielleicht hatte sie das noch nicht mal als Intention, aber sie hat es bei mir definitiv hervorgerufen, dass ich dadurch sofort motiviert war. Weil alle Liebe, alles Mitgefühl von meiner Familie, von meinen Freunden und meinen Liebsten war toll. Aber da saß auf einmal eine Frau, die wusste, der ich in die Augen blicken konnte und die wusste, wie ich mich gerade fühle. Und das tat so unfassbar gut. Also Ines war so mein bester erster Halt damals.
Toll. Also es ist ganz wichtig, würdest du sagen, sich auch mit Menschen zu verbinden, die das oder etwas sehr Ähnliches schon auch durchlebt haben und im Optimalfall gemeistert haben, weil genau das entsteht ja dann. Man fühlt sich verstanden, man fühlt sich verbunden, man ist inspiriert, wenn man weiß, Es ist möglich, wieder gesund zu werden, es ist möglich zu heilen. Ist das somit das Wichtigste?
Zuversicht haben ist wichtig und in Verbindung, wie du gerade gesagt hast, in Verbindung treten. Weil ich hatte das schon mal vor kurzem irgendwo gesagt, in dem Moment der Diagnose fühlst du dich zuerst mal wie so abgestempelt als die Krebskranke. Ne? So, ich weiß, das ist nicht so, aber das ist das erste Gefühl, was ich hatte. Ich habe mich geschämt und war wütend und wollte es zuerst mal am liebsten niemandem erzählen, weil ich mich so, ja, wie so ein Stigmata, wie so ausgeschlossen, das ist natürlich Quatsch, aber ich habe mich wirklich gefühlt wie der größte Sonderling auf dieser Welt, ausgeschlossen von all dem, was ich bisher liebte. Meinen Freundeskreis, die Partys, die wir gefeiert haben, das Yoga, was ich geliebt habe. Ich hatte so große Sorge, dass ich jetzt auf einmal der Sonderling mit dem großen K auf der Stirn bin und habe mich so isoliert gefühlt, als müsste ich mich jetzt zurückziehen, als wäre ich das große, schwere, die große, schwere Wolke, die in den Raum kommt und alle sind betrübt. Das wollte ich nicht. Und da war mein erster Impuls Rückzug, Rückzug, Rückzug. Und heute weiß ich aber, dass das Gegenteil das ist, was Zuversicht gibt, nämlich in die Verbindung zu gehen, mutig zu erzählen, Menschen zu finden, die vielleicht, und ich weiß, das ist so ein blöder Club, in den niemand, da will keiner rein in diesen Krebsclub. Aber nach 7 Jahren selbst als Patientin und jetzt auch nach den 2, 2,5 Jahren in der psychoonkologischen Praxis, kann ich wirklich sagen, so wenig wie man in diesen Krebsclub rein will, und da gehört auch keiner mehr rein, also da brauchen wir niemanden mehr, bleibt alle gesund, bitte, bitte. Aber so blöd wie dieser Club ist, so wunderbar tragend ist auch die Gemeinschaft, weil das Verständnis ist da, und zwar für jede Nebenwirkung, für jeden Wutausbruch. Das Verständnis ist da für jede makabere Freude, für jede traurige Gedankenspirale. Alle wissen, was los ist, und es gibt keinen Grund, da nicht in die Verbindung zu treten und sich gut aufgehoben zu fühlen. Also in dieser Gemeinschaft, es klingt so doof, aber darf man sein, und da darf man auch die Krebspatientin oder der Krebspatient sein. Und das ist okay. Und daher ein großes Plädoyer für diese Gemeinschaft, auch wenn, wie gesagt, niemand in diesen Club beitreten sollte.
Danke. Vielleicht eine andere Perspektive. Wie ist es für Freunde und Angehörige und Familie? Was würdest du sagen, wenn man das so plakativ sagen kann? Was ist das richtige Verhalten? Also, das ist wahrscheinlich auch für jeden anders, aber vielleicht hast du ein paar Tipps für Angehörige, für Familie, für Freunde, wie man sich in solchen Zeiten richtig verhält, weil es, glaube ich, so ein schmaler Grat zwischen unterstützen und geben und Liebe geben und Tipps geben zu, okay, es ist viel zu viel, alle wissen irgendwas und es überfordert einen irgendwie auch total. Also vielleicht hast du da noch einen Tipp.
Ja, absolut. Aber ich habe den Tipp aus Sicht der Angehörigen und witzigerweise nicht aus Sicht der Krebspatientin oder des Krebspatienten. Denn mein Tipp wäre definitiv an alle Angehörigen, kümmert euch auch um euch selbst. Das ist herausfordernd, weil klaro, im Moment seid ihr die Gesunden, die unterstützen, unterstützen, unterstützen wollen, die geben, die tun und machen und organisieren. Angehörige sind oft auch die, die in die Kommunikation treten, heißt sie, die tatsächlich fast noch mehr im Austausch nach außen sind, aber im Inneren gar nicht selbst wissen, was los ist, sondern nur in diese Übermittlerfunktion eintreten. Also es ist ein unfassbar herausfordernder Job, Angehöriger zu sein oder Angehörige zu sein. Das ist, ich selbst war es noch nicht, ist auch gut so, toi, 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 aber es ist ein unfassbar herausfordernder Job, Angehöriger oder Angehörige zu sein. Und daher mein Tipp für Angehörige, kümmert euch auch um euch selbst. Also diese Selbstliebe, die ihr so, oder diese Liebe, die ihr so offen nach außen gebt, lasst die auch zu, dass ihr sie euch selbst schenkt. Passt gut auf euch auf, bleibt fit, gesund und auch bei euch. Und so seid ihr die besten Unterstützer und Unterstützerinnen für eure Liebsten. Denn ja, da kommt auch das große Wort Selbstfürsorge an erster Stelle. Die Liebe, die man so gerne nach außen gibt, auch sich selbst gegenüber schenken.
Dankeschön. Vielleicht kannst du deine Tipps in 5 Punkten einmal zusammenfassen. Also oder in 3, 5, 7 Punkten. Was sind so die wertvollsten Tipps, die du jemandem mitgeben kannst, der jetzt vielleicht gerade eine Krebsdiagnose bekommen hat, auch oder schon vor längerer Zeit? Mal so wirklich kurz und knackig zusammengefasst aus deiner Erfahrung heraus.
Ja, gerne. Ich glaube ja immer, diese Liste geht wahrscheinlich in die 500er-Riege hinein. Aber ich mag das auch. Ich mag tatsächlich die Zahl 5 auch sehr gerne. Es gibt eine tolle Übung, die ich auch oft mit meinen psycho-onkologischen Klientinnen mache. Die heißt die 5-Karten-Übung nach Mössler, wo man 5 Lebensbereiche aufschreibt, die einem unfassbar, unfassbar wichtig sind und dann. Ohne zu spoilern, geht die Übung noch weiter und bringt unfassbar schöne Einblicke in das bisherige Leben, in das aktuelle Leben und in das zukünftige Leben. Also daher, ich mag die Zahl 5 aus der 5-Karten-Übung von Mössler und auch aus der Idee dieser 5 Koshas, die ich da eben aufgeführt habe. Und tatsächlich würde ich mich daran auch so ein bisschen festhalten wollen, diese 5 Tipps. Weil man sich sie dann auch so gut merken kann, entlang dieser 5 Hüllen. Also Tipp Nummer 1 ist auf körperlicher Ebene in Bewegung bleiben. Während der Diagnose, während der Therapie, auch wenn es irgendwie herausfordernd ist im Sinne von, man ist müde von der Chemotherapie, von der Bestrahlung oder einfach nur, weil alles so sehr, sehr herausfordernd ist, bleibt in Bewegung. Und ich sagte eben schon, die ersten Wochen, klaro, schonen wir uns, aber dann Spaziergänge, dann Schulternkreisen, dann erste Yoga-Übungen, dann wieder laufen gehen, ein bisschen das Herz-Kreislauf-System in Bewegung halten. Also erster Tipp ist wirklich auf dieser körperlichen Ebene in Bewegung bleiben. Ja, zweiter Tipp auf dieser etwas feinstofflicheren Ebene, auf dieser Energieebene, eine Atemübung, die einfach nur unfassbar gut tut. Und zwar, wenn man durch die Nase sanft doppelt einatmet und dann lange prustend aus. Und noch 2, 3 Mal Nase doppelt ein und lange prustend aus. Ist erwiesenermaßen von der Stanford University die schnellste, effektivste Atemübung, um das Gesamtsystem jetzt zu beruhigen und um auch nachhaltig in einer, ne, so Equanimity, in so einem gleichmütigen, entspannten Zustand zu bleiben. Auf dieser, ja, Atemhülle, auf dieser Prana-Hülle, wie man auch sagt, würde ich sagen, diese Übung. Nase doppelt ein, lange prustend aus. Wer mehr dazu hören und lesen will, kann sich das mal bei Dr. Huberman im Podcast anhören, im Huberman-Podcast. Der hat da ganz viel zu beschrieben. Auf der dritten Ebene würde ich sagen, Distanz zu den eigenen Gedanken. Die können unser bester Freund, die können unser schlimmster Feind sein, hatten wir eben schon gesagt. Und wenn die Gedanken verrückt spielen, gibt es so eine schöne Tresorübung. Stellt euch vor, die aktuellen etwas herausfordernden Gedanken in richtig schönes Geschenkpapier einpacken, richtig schön verpacken mit einer Schleife drumherum. Diese schöne Box dann mit all diesen herausfordernden Gedanken in einen Tresor packen, verschließen, doppelt, dreifach mit Schlüssel und Zahlenschloss und mit ganz, ganz, ganz liebevoller Distanz, ne, diese Gedanken wahrnehmen und bewusst wissen, dass es die gibt, aber für den Moment in den Tresor verschließen, für einen späteren Zeitpunkt aufbewahren und jetzt aber dort zu lassen. Das ist eine gute Übung, um die Gedanken so ein bisschen zu entspannen. Tipp Nummer 4 wäre, raus aus dem Körper, raus aus dem Kopf wieder in den Körper hineinzufühlen. Klingt doof, klingt einfach, aber einfach mal den Körper ausschütteln. Hilft. So ein bisschen hin und her hüpfen auf der Stelle, tanzen auch. Alles, was den Körper bewegt, hilft uns dabei, raus aus dem Kopf in den Körper zu kommen und im Körper finden wir unsere Intuition. Und in der letzten Hülle, auf dieser, der 5. Tipp sozusagen, das ist diese Hülle des Glücks zu erkennen. Und es klingt wie ein Spruch vom Yogi-Tee, ist es wahrscheinlich auch, aber es ist auch die Wahrheit zu erkennen, dass Freude und Glück aus uns, aus dem Inneren entsteht. Da können wir noch so eine gute Gesundheit haben, noch so einen fitten Körper haben, noch so einen tollen Job, tollen Partner und schönes Haus und was weiß ich was haben. All das sind Dinge, die in unser Leben gehören, gerne, Aber wahres Glück ist im Inneren zu finden und das als fünften Tipp vielleicht immer wieder sich in die Erinnerung zu rufen. Das wären so meine fünf Tipps auf Ebenen der fünf Koshas.
Super, super schön. Danke fürs Teilen. Und das ist vielleicht ein ganz schöner Übergang, bevor wir gleich nochmal auch auf deine Workshops und Retreats zu sprechen kommen. Ich habe immer eine Abschlussfrage, die ich allen Podcast-Gästen stelle. Und zwar, stell dir vor, ich gebe dir eine Blanko-Postkarte. Und diese Postkarte vervielfältigt sich und wird an alle Menschen dieser Erde geschickt und landet auf den Nachtschrank. Und jeden Morgen und jeden Abend werden diese Menschen an deine drei Weisheiten erinnert, die du gerne mit allen teilen möchtest oder Tipps, wo du glaubst, dass, wenn man sich daran erinnert, lebt man gesünderes, erfüllteres, erfolgreicheres Leben. Welche drei Weisheiten oder Tipps würdest du auf diese Karte schreiben?
Am liebsten würde ich nur einen schreiben, aber ich kann auch drei drauf schreiben. Es sind kurze Tipps.
Kannst du gerne einen.
Nee, ich mache drei kurze Tipps. Der erste Tipp, der als einziger, aber auch alleine da für sich stehen könnte, aber der erste Tipp wäre, trau dich, um Hilfe zu bitten. Und oh, das wäre für mich selbst schon der Moment, nicht mehr weiterlesen zu wollen, weil oh, um Hilfe bitten ist so, nein, 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 nein. Ich helfe gerne, aber um Hilfe bitten, pff, ne? Also ich selbst kann das auch kaum. Und dennoch glaube ich, ist es eine der wichtigsten Tipps, die wir uns gegenseitig immer wieder auch im Miteinander Menschen unter Menschen uns gegenseitig sagen können, trau dich, um Hilfe zu bitten, weil das ist wichtig. Und ich bleibe vielleicht bei dem Thema. Mein erster Tipp wäre, trau dich, um Hilfe zu bitten. Mein zweiter Tipp wäre, zu wissen, dass du keine Last für andere bist. Das ist nämlich oft das Gefühl, was mit diesem, ja, mit diesem auch Patient und Patientin sein einhergeht, jetzt bin ich eine Last für andere. Nein, nein, nein. Also trau dich, um Hilfe zu bitten. Und zweitens, du bist keine Last für andere. Und drittens, es gibt keinen Stillstand. Es bleibt immer alles in Bewegung. Und selbst wenn das gerade der tiefste Tiefpunkt ist, den du dir nur irgendwie vorstellen kannst, auch der wird wellenartig wieder sich verändern. Nochmal hoch, nochmal runter. Das Leben wird immer und immer wieder, und das ist das Schöne daran, uns mit Herausforderungen begegnen. Und wir helfen uns gegenseitig bei diesen Herausforderungen. Wenn wir uns trauen, erstens um Hilfe zu bitten, zweitens zu wissen, dass wir keine Last sind für andere und drittens, dass es keinen Stillstand gibt. Das wären so meine drei Punkte.
Vielen, vielen Dank. Sehr besonders. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema, gerade für Frauen. Mir fällt es auch nicht leicht. Und ich bin daran vielleicht ein bisschen besser geworden, aber ich kenne so viele auch, die nicht um Hilfe bitten können, also wo das wirklich wie so eine Wand ist, wo es nicht durchgeht.
Ja. Ja. Und wie gesagt, dieser Zettel auf dem Nachttisch, ich glaube, das ist das, was ich jetzt nach unserem Gespräch nachher machen werde. Ich werde mir das selbst aufschreiben, weil da merke ich so, auch in Gesprächen mit anderen oder mit dir, dass das, was ich so erzähle, eigentlich erzähle ich es mir selbst, weil ich es selbst am dringendsten hören muss. Also das ist keine schlaue Weisheit von oben, sondern eher so ein, ach komm Tina, lass uns da mal selbst dran denken und uns dran erinnern. Und daher, das werde ich mir gleich selbst auf meinen Nachttisch schreiben.
Ach, schön. Ja, oft ist es vom Gefühl so ein Tipp an sein jüngeres Ich. Und manchmal hat man auch diese Anteile, aber oft ist es genau an sein jüngeres Ich, genau diese Themen, die man ja selber irgendwie hatte oder teilweise noch hat.
Ja.
Ich würde gerne noch mal einen kleinen Einblick geben in deine Workshops, in deine tollen Retreats, was du mit Yoga Easy zusammen machst, mit der Yoga Easy Academy. Für wen sind diese Workshops geeignet? Ich glaube, du machst noch ein Teacher-Training. Gib uns da gerne mal einen Einblick.
Ja, gerne sogar, weil das bringt dieses Jahr 2024 gerade so mit sich, dass ich so spüre, dass mein... Ach, ich sage immer, mein Dasein, meine Charaktereigenschaften, alles, woran ich glaube und alles, was gut tut, sich so in verschiedenen Projekten wiederfindet. Und da bin ich wirklich sehr dankbar dafür, dass mir das ermöglicht wird, dass es diese Projekte gibt und das Zusammenwirken von den Menschen, die da auch daran teilgenommen haben. Und das wunderschöne, für mich so größte Projekt war wirklich in Zusammenarbeit mit der Yoga Easy Academy. Innerhalb von nur wenigen Monaten haben die es geschafft. Wir hatten den Videodreh letztes Jahr im November. Die Vorbereitungen laufen, glaube ich, schon seit April, aber wir hatten den Videodreh im November. Und innerhalb von kürzester Zeit, über die Weihnachtsfeiertage sogar, haben die es geschafft, dass wir zum 18. Januar eine Fortbildung rausgebracht haben. Die nennt sich Yoga- und Krebsfortbildung. Und die besteht aus 6 verschiedenen Modulen mit jeweils 5 Übungen. Also ich sage immer, alles, was gut tut, alles, was in Bewegung bringt und alles, was aber auch nicht nur den Körper, sondern auch wirklich den Kopf und unsere Gemütslage in die Bewegung bringt, also unsere emotionale Situation. Ganz viele Methoden und Übungen aus den Bereichen, also wir haben 6 Bereiche zusammengepackt, Yoga Asana, dann gibt es Breathwork, natürlich, was ich ja sehr, sehr gerne mache. Und Psychoonkologie heißt verschiedene Methoden aus der psychoonkologischen Gesprächstherapie, findet man in diesen Videos. Außerdem Yoga-Philosophie, habt ihr jetzt ja auch ein paar Mal schon gehört, dass ich da auch so immer sehr viel Kraft draus ziehe aus diesen Weisheiten der Yoga-Philosophie. Dann gibt es noch Meditationen und Journaling. Heißt, aus diesen 6 Bereichen haben wir eine Fortbildung, nenne ich sie mal, zusammengestellt, die einerseits für Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrerinnen geeignet ist, die gerne mit Menschen mit und nach einer Krebserkrankung arbeiten. Aber die Fortbildung und diese 6 Module sind auch für alle Betroffenen oder alle, die sich dafür interessieren. Ich bleibe dabei, es braucht keine bescheuerte onkologische Erkrankung, um die Vorteile von Yoga und Co. für sich selbst im Alltag zu nutzen. Aber genau, das hatten wir mit der Yoga Easy Academy zusammengestellt und das ist jetzt live. Das kann bei der Yoga Easy Academy quasi gekauft werden. Und wir hatten eben kurz darüber gesprochen, dass wir, wenn das funktioniert, müssen wir nochmal gucken, dass es technisch funktioniert, aber dass wir so einen 10% Rabattgutschein in die Shownotes packen. Falls du daran Interesse hast, also kannst du ja gerne den Code nutzen und da mal reingucken. Da gibt es auch ein ganz schönes Video, das haben das Team von der Yoga Easy Academy hat da richtig, richtig, richtig Vollgas gegeben und tolle, tolle, qualitativ hochwertige Arbeit geleistet. Da ist ein richtig schöner Teaser entstanden, so ein kleiner Film. Das können wir gerne mal verlinken.
Toll, also ich packe das alles in die Shownotes, auf jeden Fall.
Ja. Super, ja, das ist toll. Danke dafür. Und das ist halt so, das war so das große Projekt, was jetzt gerade 2024 rausgekommen ist. Und letzte Woche erst bin ich gerade von einem schönen Yoga-Retreat zurückgekommen und es gibt auch 2 weitere. Ich biete Yoga-Retreats für Frauen mit und nach einer Krebserkrankung an. Die dürfen auch gerne, und ich weiß noch, wie es ist, ne, so ihre liebe Mama, beste Freundin oder Schwester mitbringen zu den Retreats, Menschen, die in den herausfordernden Zeiten unterstützt haben. Und diese Retreats, das sind dann meistens so 3 oder 4 Übernachtungen. Die nächsten stehen jetzt im April an, 11. bis 14. April, dann wieder im Oktober hier in der Nähe von Hamburg in so einem Ayurveda-Hotel. Lassen wir es uns gut gehen und nutzen auch all diese eben genannten Bereiche, um ja das Leben zu feiern und alles, was gut tut, zu genießen. Und das macht immer richtig viel Spaß, diese vor Ort Yoga-Retreats. Ich habe auch Online-Yoga-Retreats, die ich seit 1,5 Jahren immer anbiete, wenn denn halt gerade in der onkologischen Akuttherapie Menschen sagen, hey, ich will gar nicht reisen, aber ich könnte mir so ein schönes Wochenende mit einer kleinen Gruppe, das sind maximal 7 Teilnehmerinnen, per Zoom vorstellen. Dann machen wir uns ein schickes Wochenende. Die stehen, glaube ich, die Termine immer auf meiner Webseite. Und ja, genau, du hattest es schon erwähnt. Also das Neueste ist halt jetzt wirklich ein Teacher-Training anzubieten, wo es nochmal on top zu dieser Fortbildung, die es bei Yoga Easy gibt, nochmal mehr so in die Arbeit als Yoga-Lehrerin mit Krebspatienten und Patientinnen geht. Heißt, das ist für alle geeignet, die entweder Yoga- und Krebskurse anbieten wollen und einfach mehr, noch viel mehr wissen wollen über Symptome und Nebenwirkungen der Therapie. Was mache ich, wenn Frauen kommen, die ein Lymphödem am Arm haben? Was sind so Kontraindikatoren auch bei verschiedenen Nebenwirkungen? Was ist zu beachten, wenn ich eine Yoga-Klasse anleite, wenn beispielsweise, ich sag mal, Menschen mit metastasiertem Krebs oder Knochenkrebs oder einer fortgeschrittenen Osteoporose da sind, also bei dir in den Kursen, Da ist einfach unfassbar wichtig, darauf zu achten, beispielsweise keine Twists zu üben, weil einfach das Knochengerüst so porös ist, dass man in wirklich keinerlei Twists hinein arbeiten sollte. Also in der Ausbildung, in diesem Teacher-Training, das werden 30 bis 40 Stunden hier in Hamburg und online gleichzeitig wird es stattfinden. Da wird es wirklich darum gehen, wie kann ich meine Yoga-Klassen ausrichten, damit das ein sicherer Platz ist für Menschen mit und nach einer Krebserkrankung. Und das finde ich halt noch viel spannender, was kann Yoga denn helfen, mit Nebenwirkungen umzugehen? Weil das ist halt so, man kommt aus der Therapie raus und freut sich und kriegt vom Arzt die Info, dass man noch 5 Jahre jetzt dieses Medikament einnehmen soll, was sich in so gefühlte Wechseljahrssymptome hineinversetzt. Und da halt zu wissen, welche Atemübung kühlt, was hilft bei Gelenkschmerzen, was hilft bei einer Polyneuropathie. Also da wirklich diese Weisheit des Yoga zu nutzen, um Nebenwirkungen so ein bisschen entgegenzuwirken. Das ist mehr so der Inhalt des Teacher-Trainings. Ja.
Toll. Oh, es klingt großartig und ich finde, es ist so schön, weil man kann irgendwie sanft einsteigen und es online machen, es vor Ort machen, dann auch eine Ausbildung machen. Also so ein tolles Angebot und ich glaube, ja, dass du da auf einem ganz, ganz tollen Weg bist und hoffentlich ja möglichst vielen hilfst, die davon betroffen sind. Wie gesagt, gerne darf da gar keiner dran erkranken, aber es ist jetzt einfach aktuell, ja, so ist es, ne? Oder wenn es so ist, wenn Menschen das haben, dass einfach die Option besteht, das ist wirklich grandios. Ich danke dir für deine ganz, ganz tolle Arbeit, für das Gespräch. Es war so schön, dir zuzuhören. Danke für deine offenen Worte, für deine Ehrlichkeit, Transparenz und ja, ich hoffe, dass du einfach ganz vielen Menschen da auf ihrem Weg noch weiterhin begleiten darfst. Dankeschön. Du hast das letzte Wort.
Dann sage ich auch Dankeschön und ich bleibe mit dem letzten Wort beim ersten Wort. Wir wirklich alle gemeinsam als Gesellschaft, als Menschen mit Menschen, unsere Art und Weise, mit herausfordernden Momenten umzugehen, ist wichtig und Gold wert, nicht nur jetzt für den Moment, sondern für alle, die nach uns kommen. Es ist wichtig, dass wir offen über mentale Erkrankungen, offen über Krebserkrankungen, offen über jegliche Art von vermeintlichen, ja, oder definitiven herausfordernden Zeiten reden, reden, reden und in der Verbindung bleiben. Und Yoga kann dabei unterstützen. Und ich sage nochmal danke, dass auch du dabei unterstützt. War sehr, sehr schön, mit dir zu reden und mir eine große Ehre, in deinem Podcast zu sein. Vielen Dank.
Ich hoffe sehr, dass du viel für dich mitnehmen konntest, dass du Neues lernen durftest, dass du inspiriert bist, dass du vielleicht deine Gesundheit, deinen Körper noch mehr wertschätzen kannst und dass du für dich losgehst. Geh für dich los. Gesundheit, Achtsamkeit, Bewusstheit ist jeden Tag eine Entscheidung. Es ist wie ein Training. Und ich danke dir einfach für dein Vertrauen. Danke für deine Zeit. Schau in den Shownotes vorbei, vielleicht ist da was Passendes für dich. Tina freut sich auf dich. Wenn du vielleicht auch bei Instagram vorbeikommst, schreib uns unter dem heutigen Post deine Fragen, wie dir die Folge gefallen hat. Wir freuen uns, wenn wir uns miteinander connecten. Und ansonsten wünsche ich dir einfach noch einen wundervollen Tag, eine tolle restliche Woche. Nourish your mind and body wisely. Fühl dich von Herzen umarmt. Alles Liebe, deine Anna.